Ich freue mich auch an diesem Sonntag. Vielen Dank für das herzliche Willkommenswort, wieder hier einmal in Hohenhorst zu sein. Bevor wir dann jetzt zur Predigt hören, möchte ich gern mit uns beten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gottes Kraft, ja bitte, hat der Herr Schläf gesagt, das Thema. Und ich werde dazu einen kurzen Text lesen, der sich eigentlich inhaltlich an dieses Wort der Schriftlesung anschließt. Matthäi am letzten, sagt man ja. Und dieses ist Apostel am ersten oder so, könnte man sagen. Apostelgeschichte 1, 8. Und das ist wahrscheinlich das letzte Wort des Herrn Jesus, das er seinen Jüngern mitgab, als er gegen den Himmel fuhr. Und vorher sagte er zu ihnen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Herr Schläf hat mir schon was vorweggenommen. Der hat diesen Satz gesagt: Atomkraft, nein, danke. Da kommt dieser Spruch Gottes Kraft ja hier wirklich her. Und zwar habe ich das aufgenommen. Diesen Spruch und Aufkleber Atomkraft, nein, danke, gibt es ja schon seit Anfang der 80er Jahre. Das war die erste Zeit der Atomkraftgegner. Und in jener Zeit, heute gibt es diesen Spruch ja wieder, und in jener Zeit haben findige Christen einen Aufkleber für Autos entworfen, der ganz ähnlich aussah, nur mit einem anderen Inhalt. Eben. Es stand oben drauf Gottes Kraft, unten drunter ja, bitte, und in der Mitte im Roten, Jesus lebt. Finde ich gut. Habe ich als Aufhänger genommen für diesen Text. Gottes Kraft, Gedankenstrich, Fragezeichen. Ja, bitte, Ausrufezeichen. So verstehe ich eigentlich auch diesen Text. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass sie auch so ein Defizit fühlen und manchmal denken, ach, es wäre mir lieb, dass Gottes Kraft doch wirklich viel mehr sichtbar würde in meinem Leben, im Leben der Gemeinde und auch in der Gesellschaft, vielleicht auch in Hohenhorst. Haben Sie den Wunsch nicht auch schon manchmal gehabt? Also ich muss sagen, mir geht das so. Ich bin ja viel unterwegs und immer wieder begegnet es mir, wie auch in meiner Gemeinde, wo ich früher einmal Gemeinschaftspastor gewesen bin und ich immer wieder ein Haus besuche und je und dann zu hören bekam, ach, das waren noch Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Gotteshäuser voll und die Menschen kamen und es war einfach eine Bewegung. Ich denke, das war auch vielleicht die Reaktion auf eine Enttäuschung nach dem Dritten Reich. Man hat nach Inhalt, nach Sinn, nach dem Leben gesucht und jetzt hat man ihn da wieder gesucht, wo er wirklich zu finden ist. Und ich erinnere mich, nach dem Krieg soll es in dieser Gemeinde, wo ich war, damals so gewesen sein, da kam ein Evangelist und er hatte über 8 Tage gepredigt, es war im Winter, und dann langte plötzlich der Platz nicht mehr. Und dann hat man die Fenster aufgemacht und dann standen im Winter die Leute draußen und haben gehört und eine solche Sehnsucht nach Gottes Wort und Kraft war vorhanden. Da kann man nur von träumen. Und sehen Sie, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wenn Sie vielleicht auch heute mal sich die Zeit nehmen wollen und mal im Kapitel 2 der Apostelgeschichte lesen und wenn Sie da lesen, wie an einem Tag bei einer Predigt anschließend nach dieser Predigt 3000 Menschen sich taufen ließen. Da kriegt man Sehnsucht, oder? Wäre doch eine tolle Sache, wenn heute Morgen eine Predigt gehalten würde und auf einmal, Hohenhorst ist ja nicht 3000 Einwohner groß, oder? Hohenhorst? Nicht ganz, nicht? Also wenn gesamt Hohenhorst plötzlich hier auf den Füßen wäre und sagt, ich will mich taufen lassen, ich will Jesus nachfolgen, das wäre doch eine Sache, ne? Also, wenn ich diese Texte lese, dann kriege ich jedes Mal so ein Stück Heimweh. Wie muss das gewesen sein, wenn die Christen damals täglich sich trafen im Tempel zum Gebet, zum Brotbrechen, dann haben sie ihre Güter geteilt, die Reichen den Armen von ihrem Überfluss gegeben. Ach, das hat der Kommunismus sich ja mal gewünscht, nicht? Es hat sich nicht umgesetzt in der Zeit. Gottes Kraft, ja, bitte. Ich meine, es sollte wirklich so sein, wenn ich Sie jetzt frage, Gottes Kraft, Fragezeichen, wollen Sie das? Gedankenstrich. Wenn dann die Gemeinde sagen würde, ja, bitte, das möchte ich. Ich denke, nur so kann es sich umsetzen, oder? Wenn das alles nur passiv von vorne kommt und keiner dazu nickt, ja, was soll dann passieren? Es geschieht ja wohl nur so, wenn Menschen diesen Anspruch Gottes an ihr Leben ernst nehmen und sagen, ja, komm in mein Leben und verändere die Dinge so, wie du sie haben möchtest und schenke mir neues geistliches Leben, Freude an dir, Zuversicht, auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Nachher ist jemand hier auch, dem wir gedenken, der gestorben ist in dieser Woche. Ja, wo ist er? Wenn er Kind Gottes ist, dann ist er zu Hause und ist angekommen, wo wir noch alle hinwollen. Das ist Glaubenszuversicht. Drei kurze Gedanken zum Text, der sich ja wirklich so anbietet. Erstens, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und zweitens, ihr werdet meine Zeugen sein. Und drittens, in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Erstens, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ja, das ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott. Aus uns geschieht nicht viel, das wissen Sie ja selber. Wir sind alle oft genug an uns selber enttäuscht, an unseren Erwartungen und auch unseren Vorsätzen. Aber wenn Gott sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ja, dann hat er es versprochen. Und ich will Ihnen einen Text aus dem Alten Testament lesen, wo er selber davon spricht, wie das geschieht. Hören Sie mal, Hesekiel 11, 19, 20. Gott spricht, und ich will Ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in Sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus Ihrem Leibe und Ihnen ein fleischernes Herz geben, damit Sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und Sie sollen mein Volk sein und ich will Ihr Gott sein. Dieser Satz beginnt, und ich will Ihnen ein neues Herz geben, einen neuen Geist, das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Als ich diesen Text gelesen habe, fiel mir ein, da war doch mal was. Da wurde ein Ausdruck erfunden, der genau in diesen Text passt. Es war, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, im Jahr 1968, meine ich, oder 69, da geschah eine medizinische Großtat in Südafrika. Sie wissen das vielleicht noch. Der Dr. Barnard, ich weiß das alles noch so gut, weil das so, das war eine Erwartung, die da plötzlich aufbrach. Da hat ein Dr. Barnard im Grote Schuur Krankenhaus in Kapstadt ein Herz transplantiert. Das war bis dahin nie da gewesen. Man kann also Herzen auswechseln und damit ein Leben verlängern und im Hinterkopf vielleicht ewig leben oder so, nicht? Bild-Zeitung hat damals Schlagzeilen gemacht. Ich weiß noch sogar den Namen des Patienten, das war ein Zahnarzt, der hieß Dr. Bleiberg. hat noch 16 Tage gelebt mit dem neuen Herzen. Und dann war es auch aus. Aber hier steht Herztransplantation Gottes. Und er nimmt ein Herz, ein altes Herz mit den alten Werten hinaus und gibt ein neues Fleischesherz mit völlig neuer Motivation, mit völlig neuem Leben. Die Computerfreaks, die heute Bescheid wissen, kann man auch sagen, er bespielt die Festplatte völlig neu. Da kommt ein anderes Programm mit dem neuen Herzen. Das alte Herz, ein steinerne Herz, ist tot, unempfindlich für die Mitmenschen, für die Nöte der Welt, nur an Ich denkend. Und das neue fleischerne Herz, das, ja, das wird nach meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten und lieben. Ist ja eigentlich völlig klar, wenn Sie jetzt draußen auf die Straße gehen und den Leuten sagen, die Gebote Gottes, dann winken die schon ab und sagen, Gott verbietet alles, was Spaß macht. Kennen Sie die Einstellung zum Geboten Gottes? Wenn man von den Geboten Gottes redet, dann sagen sie, ach, alles, was schön ist, das will Gott nicht. Ja? Das ist die Einstellung des alten Herzens. Aber wenn Gott ein neues Herz schenkt, dann auf einmal merken wir, die Gebote Gottes, das ist ja die Grundregel für ein hochqualitatives Leben. Leben mit hoher Lebensqualität, möchte ich mal sagen. Lesen Sie mal die Gebote Gottes durch. Sie sichern und schützen unser Leben. Sie geben uns Anweisungen, wie Leben am besten gelingt. Ich bin davon überzeugt, man bräuchte die Grundgesetze, die vielen Grundgesetze nicht, wenn alle die 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat, wirklich befolgt werden. Dann bräuchten wir den Wust von Gesetzen nicht, das Gesetzbuch, dann nehmen wir nur die Gebote Gottes und jeder befolgt sie. Und es klappt wunderbar. Davon bin ich überzeugt. Mit einem neuen Herzen. Sehen Sie, das alte Herz versteht das einfach nicht, aber das neue Herz sieht, Mensch, Gott hat uns Lebensregeln gegeben, die einfach herrlich sind. Die jedem gut tun und auch zum guten Ziel führen. Niemand würde doch die Straßenverkehrsordnung außer Kraft setzen wollen, oder? Wollen Sie das ernsthaft? Na, ich meine die vielen Schilder, die rumstehen, die manchmal zu viel sind und einen verwirren, das meine ich nicht. Aber ich meine schon, bei Rot über die Ampel und Stoppschild und Vorfahrt achten und solche Sachen. Kann man doch nicht wegmachen, oder? Ich war Anfang des Jahres in Bangladesch. Ich glaube, da gibt's auch eine Straßenverkehrsordnung, aber ich habe dieses Chaos, also ich habe immer die Augen zugemacht, wenn da ein Auto von vorne kam und man, ich dachte, jetzt knallt's, aber dann ist er noch vorbeigehuscht. Gottes Gebote sind wunderbar für den, der es verstanden hat. Und dann sagt Gott, und dann sollt ihr mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Das ist dann wie so ein kindschaftsväterliches Verhältnis. Viele von Ihnen haben sicher Kinder oder sind Kinder und haben Eltern, die sie lieben. Ich habe auch Kinder, ich habe auch Enkel und gerade so ein kleines Enkel zu Hause für einige Wochen. Das ist herrlich zu erleben, wie so ein kleines Kind so voller Urvertrauen zum Vater, zu den Eltern immer wieder sagt, morgens, wenn sie kommt, sagt sie Papa oder Opa. Und dann spürt man einfach, der Kontakt ist da und das ist mein Kind, das ist mein Enkel. Und wenn sie dann schlafen geht, dann sagt sie, Opa, Küsschen. Schön, ne? Ja, Gott will unser Vater sein. Und Paulus hat im Römerbrief gesagt, wir sollen zu Gott sagen, Abba, lieber Vater, das heißt Papa. Gott, der das Universum geschaffen hat, dessen Grenzen wir noch nicht mal wissen, so weit ist das. Dieser Gott, der zu tun hat und der kümmert sich jetzt um den Wilfried Schmidt. Ist unglaublich, oder? Um Sie. Hat er zugesagt, glauben Sie das? Also ich glaube das. Und es ist herrlich zu wissen, dass dieser mächtige Gott, Sie haben es vorhin gehört, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Glaube ist, dass man diesen Worten zutraut, damit lebt, sie aufnimmt und damit umgeht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wie geschieht das? Ich muss kurz darauf eingehen. Es geschieht immer wieder, dass Menschen Gott in ihr Leben aufnehmen. Man kann darüber sagen, die bekehren sich oder die erleben eine Wiedergeburt. Die werden neue Menschen, wie es eben hier im Hesekiel steht. Ein Herzensaustausch, eine Festplatte wird neu bespielt. Neue Werte werden im Leben tragbar. Und das ist wichtig und das geschieht, ich denke, in keiner Stelle ist es besser beschrieben als in der Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Petrus war ja ein Feigling gewesen, aber eben auch ein Vormund, ein lauter Mensch, der immer gleich vorpreschte und sich oft dann zurücknehmen musste wieder. Aber hier hat er eine Predigt gehalten, da haben sich 3000 Menschen hinterher taufen lassen. Das war eine lange Predigt, ich glaube, sie alle würden eingeschlafen, das waren wahrscheinlich 2 Stunden oder noch mehr. Sie alle würden heimgehen wollen, auf die Uhr schauen, aber das haben die nicht gemacht. Der hat nämlich gesprochen von dem Heilsplan Gottes, der auf Jesus zielt, an Pfingsten, und hat dann die Predigt mit einer starken Spitze geendet. Ich lese Ihnen mal die letzte Passage dieser Predigt vor und dann, was dann geschehen ist. Da sagt der Apostel Petrus, muss dazu sagen, das waren dieselben Leute, die 50 Tage vorher an Ostern, Karfreitag, geschrien hatten, kreuzige ihn. Hatten sich da einfach mit der Masse mitnehmen lassen, gedacht oder nicht gedacht. Die hatten geschrien, kreuzige ihn, den wollen wir nicht, das ist nicht der Messias. Und jetzt kommt die Predigt zu diesen selben Leuten und Petrus sagt Folgendes. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße! Und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier ist beschrieben, exemplarisch, ganz klar gegliedert, was geschieht oder geschehen soll, wenn ein Mensch ein neues Herz bekommt. Das fängt an mit einer großen Betroffenheit. Mit der Betroffenheit nach der Aussage, ihr habt Christus gekreuzigt. Und jetzt ist er der Herr und sitzt zu Rechten Gottes. Was muss das für eine Betroffenheit sein? Der größte Fehler unseres Lebens. Wir haben Gott gekreuzigt. Sehen Sie, das trifft auch auf Sie und mich zu. Da gibt es nämlich ein schönes Passionslied, das heißt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, und da heißt ein Vers, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Die haben die Errege, das Elend, das dich quälet. Hier sitzt ja eigentlich gar nichts anderes als eine Versammlung von Sünden, oder? Was haben denn Sünder nötig? Gott verdammt sie nicht. Gott hat deshalb Christus gesandt. Und eine Umkehr, ein neues Herz geschieht, fängt da an, sich zu verwirklichen, wenn Menschen diese Betroffenheit wahrnehmen. Wenn Menschen erschrecken vor dem heiligen Gott, nicht einfach nur der liebe Gott und der Eier-Eier-Gott. Nein, Gott hat eine berechtigte Anklage gegen uns. Wir sind schuldige Leute. Und der zweite Schritt ist, dass Menschen sich jetzt Gedanken machen und sagen, was sollen wir jetzt tun? Ja, was sollen wir machen mit unseren Schulden? Haben die ehrlich gefragt? Und das ist der Anfang eines neuen Lebens. Und dann haben die gehört, was Petrus ihnen als Empfehlung auf diese Frage sagt. Er sagt, tut Buße. Was ist denn das? Buße tun ist eigentlich nichts anderes als eine 180-Grad-Wendung im Leben. Sehen Sie, hier ist ein Kreuz. Da vorne hängt Christus als Bild. Die Grundrichtung unseres Lebens ist, weg von Gott. Wir kehren ihm den Rücken zu, wir machen unser eigenes Ding. Er soll nicht in unser Leben hineinreden. Er hat eigentlich nichts zu sagen, wenn wir unsere Lebensplanung machen, oder? So funktioniert das normal. Gehen Sie auf die Straße. Da ist vorhin ein Mann vorbeigegangen mit einem kleinen Hund. Ich habe ihn gegrüßt. Er hat mir nicht erwidert. Da habe ich gedacht, naja, der hat nicht viel am Hut mit Christus und der Kirche, dachte ich mal so. Ich bin ihm nicht böse, aber das ist die Grundeinrichtung der meisten Hohenhorster vermutlich, ja. Und jetzt ist die Frage, das geht mir nichts an, auf einmal trifft uns Jesus und es geht uns durchs Herz. Wir haben eigentlich alles, was Gott betrifft, in den Sand gesetzt. Jetzt sind wir verlorene Leute. Was ist zu tun? Umzukehren, nicht mit dem Rücken zu Christus, sondern 180 Grad Wendung hin zu Christus. Hin. Und mit dem Bekenntnis, ich bin schuldig geworden, vergib mir. Und was geschieht, wenn wir diese Bitte aussprechen? Gott vergibt. Erstaunlich. Der Tscheche am Kreuz, der hat bloß gedacht, gesagt, denke an mich, wenn du ins Paradies gehst. Mehr braucht es nicht. Und dann geschieht's. Und dann sagt Petrus, ja, dann lasst euch, kommt und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Empfangt die Vergebung eurer Sünden. Lasst euer Lebenshaus ausräumen, aufräumen. Und dann, wenn das Lebenshaus in Ordnung ist, wenn alles vergeben ist, dann kehrt der Heilige Geist als neue Lebensmacht in unser Leben ein. Das ist, was geschieht. Das ist, was geschieht. Und wenn es bei Ihnen noch nicht passiert ist, es kann heute passieren. Lassen Sie es zu. Und Sie werden erfahren, dass die Kraft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist selber, zu Ihnen kommt. So steht es hier. Ich glaube dem, ich kenne es, ich habe es erfahren. Zweitens. Und werdet meine Zeugen sein. Was sind Zeugen? Christen sind eigentlich Zeugen. Zeugen sind Leute, die werden bei Gericht gebraucht und sie sind entscheidend bei einem Prozess. Eine Zeugenaussage ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Prozesses zur Entscheidungsfindung. Ein Zeuge, was der sagt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, dem wird geglaubt. Und sehen Sie, das ist, was von Christen eigentlich erwartet wird. Und so werden wir hier auch von Christus bezeichnet. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, wenn wir vom Glauben reden, dann leben wir authentisch. Dann sprechen wir nicht, meine Oma hat mir mal eine christliche Geschichte erzählt, meine Mama hat für mich gebetet. Das langt alles nicht. Es gibt keinen christlichen Glauben aus zweiter Hand, nur aus erster Hand. Wenn Sie persönlich Jesus nicht kennen, dann müssen Sie fragen, bin ich ein Christ? Wenn Sie nicht zu ihm mit ihm reden, was ist dann? Dann stimmt doch was nicht. Also Zeugen sind Leute, die haben etwas gesehen. Und es ist ja so, dass die Christen uns, die Menschen uns oft vorwerfen, ihr erzählt uns da so alte Geschichten, das weiß man nicht so richtig, ob das wahr ist. Ach, wenn die Leute nur die Bibel mal richtig lesen würden, da steht nämlich drin, das war den Aposteln ganz wichtig, dass sie authentisch erzählen und dass man diesem Worte trauen kann. Der Johannes, der Apostel Johannes hat in seinem Brief 1. Johannes 1, 1 bis 3 geschrieben, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir. Also kommt mir keiner mit solchen Geschichten von wegen Märchen. Das waren Leute, die kann man ernst nehmen. Und wenn Leute sagen, ich hab's gesehen, dann muss man ihnen glauben. Das machen sie doch überall so. Was glauben wir nicht alles? Und Zeugen darf man glauben. Und so müssen wir auch Zeugen sein. Wir müssen reden, was unser Leben mit Jesus erlebt hat. Ich könnte jetzt vieles erzählen. Eigentlich erleben Christen mit Jesus täglich etwas. Fängt an von kleinen Gebeten, was weiß ich, ich habe einen Schlüssel für und so typisch, ne? Und dann sucht man und dann darf man bitten, Herr Jesus, ich bin so ein Typ wie ein Eichhörnchen, ne? Ich lege mal Sachen ab und plötzlich finde ich sie nicht mehr und dann liegen sie vor den Augen. Aber dann kann man sagen von Zufall, aber ich möchte Ihnen jetzt mal drei kurze Geschichten erzählen, so mal heraus aus den vielen, die ich erlebe. Eines aus meiner Missionszeit, ich war ja Missionar und ganz am Anfang ging es darum, dass man einen Rundbrief schreibt. Das macht man heute ja auch, einen Rundbrief. Heute geht das alles mit Computer und schönen Layout, nennt man das heute, ja, mit Farben und so. Und ich habe das damals auch gemacht. Ich hatte einen guten Freund in Stuttgart, war auch Prediger gewesen, wie ich auch. dann habe ich gesagt, ich schicke dir meine Rohentwürfe, einen Text, und du machst da ein schönes Layout dazu. Damals gab es das Wort noch nicht. Sag ich, mach den Rahmen dazu. Und ich habe dem das dann geschickt. Ich habe in Neuguinea gearbeitet auf einer Insel, große Insel, 80 Kilometer, 40 breit, so die kleinste Provinz in Neuguinea. Dann habe ich in den Brief geschrieben und als das Original zu mir kam, war ich erstmal richtig baff. Der hatte den so toll gestaltet und dann hat er Balken oben Überschrift draufgeschrieben, so wie Manus für Jesus. Wow, habe ich gedacht, der hat's aber mutig. Wie ein junger, bin ich der erste Missionar hier und ich soll jetzt gleich schreiben, Manus für Jesus, so wenn Sie sagen, Hohnhorst für Jesus, ja? Sie alleine. Gedacht, Mensch, was denken die Leute jetzt, wenn die meinen Rundbrief kriegen, dass die werden ja alle denken, das ist aber ein Hochmutspinsel, ne? Der hat sich aber viel vorgenommen, ne? Oh, ich gedacht, was lesen die Leute? Aber das war damals mit der Kommunikation noch nicht so. Da hat ein Brief 14 Tage gedauert und Telefon gab's nicht. Also, der Brief war raus. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt lassen wir mal, ich hab's nicht gewählt. Aber vielleicht will das ja auch Gott. Will Gott, dass allen Menschen geholfen werde? Will Gott, dass sie das Manus sich bekehrt? Ja, habe ich damals gedacht. Gut, nach 13 Jahren bin ich von dieser Insel weg. Und wir hatten viel gearbeitet. Die Kirche war in großen Teilen selbstständig geworden. Das erste Mal, dass sie ihre Synode selber gestaltet haben. Wir hatten immer die Finger drin, verstehen Sie? Die Missionare haben ja immer so ein bisschen die Finger drin. Die haben ja alles geplant. Und jetzt hatten wir die Übergabe gemacht. Und ich weiß noch, ich saß in der Kirche da hinten, wenn sie, die letzte Person links, ganz hinten in der Ecke saß ich. Hab mich ganz zurückgenommen und sie hatten die Konferenz geplant. Und die hatten immer ein Motto über der Konferenz, 13 Jahre danach. Und dann hieß das Motto, dreimal dürfen Sie raten, Manus for Jesus. Manus für Jesus. Und damit verbunden war, dass jeder Ort auf dieser Insel in diesem Jahr eine evangelistische Veranstaltung haben sollte. Das haben sie durchgeführt. Sehen Sie, ich saß hin und mir liefen die Tränen von den Augen. Niemand wusste das, dass ich diesen Rundbrief da immer verteilen ließ, immer mit der Überschrift Manus für Jesus und die Menschen haben gebetet dafür. Keiner von Manus wusste das in Neuguinea. Aber jetzt, wo ich ging, haben die selber das Motto aufgenommen durch den Heiligen Geist. Ja, wie denn sonst? Und versucht dies umzusetzen, Manus für Jesus. Das ist ein Thema, ne? Das Erste. Das war eine gewaltige Erfahrung für mich. Und wissen Sie, Gott kümmert sich nicht nur um die großen, sondern auch um die kleinen Dinge. Jetzt möchte ich Ihnen was sagen. Ich bin ja Missionsreferent jetzt, viel unterwegs in Norddeutschland. Und wenn ich mal keine Sonntagspredigt habe, mache ich immer eigentlich. Aber wenn ich in der Woche mal unterwegs bin und auch keine Dienste habe, dann suche ich mir Arbeit. Dann mache ich Klingelputzen oder Türklinkenputzen oder wie man es sagt. Verstehen Sie, was das ist? Nimmt man seine Adressenliste und besucht die Leute, die irgendwie mit unserer Mission verbunden sind. Das mache ich öfters. War ich in Ostfriesland bei Leuten untergebracht, dann bin ich nach Wilhelmshaven gefahren. Da hatte ich auch so ein paar Adressen. Ich kannte die Leute nicht. Das waren irgendwie Leute, die waren mit uns verbunden. Und dann habe ich geklingelt an der Tür und dann sage ich immer mein Sprüchlein. Wenn die Leute die Tür öffnen, erstaunen, was ist das für ein Mann, gucken. Und sage ich, ja, ich komme von der Lieben Zeller Mission und ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie uns im Werk verbunden sind, unsere Arbeit unterstützen und so weiter. Und in der Regel werde ich freundlich eingeladen. Manchmal nicht, aber oft. Dann komme ich da hin und dann klingel ich da. Ich weiß noch, der Herr Evers, großer Mann, öffnet mir die Tür. Und wie ich meinen Spruch gesagt habe, sagt er hin, kommen Sie herein, wir sitzen beim Tee. Ostfriesland im November, können Sie sich vorstellen. Tee und schon Stollen gab's. Und dann haben wir miteinander geredet. Wir kamen in ein tolles Gespräch. Auch seelsorgerlich. Und dann haben wir am Ende gebetet. War sehr schön. Ich weiß noch heute, wie das war. Und dann, es war nachmittags 3:30, und dann habe ich mich verabschiedet. Und dann, als ich mich verabschiedete, habe ich der Frau Evers die Hand geschüttelt und die sagt dann ganz freundlich, hält die Hand fest, Herr Schmidt, jetzt möchte ich Ihnen was Nettes sagen. Und ich bin ganz gespannt, ich möchte was Nettes sagen. Sagt sie, wissen Sie was, heute Mittag um 1 Uhr war die Post da, da war ein Brief von der Liebenzeller Mission drin. Und dann hat mein Mann noch gesagt, aber von denen hat uns auch noch keiner besucht. Tja, Zufall, oder? Zugefallen. Wissen Sie, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann gibt es keine Zufälle. Ich bete ja immer, beten Sie auch? Und wenn dann sowas passiert, so ganz punktuell, also ich kann an Gott da nicht vorbei. Ich habe mich gefreut und ich denke immer noch gerne, so macht es Gott, ja? Jetzt sage ich Ihnen noch eine Gestalt. Ich mache auch Freizeit. Freizeiten kennen Sie auch. Noch was, noch eine Stufe kleiner. Gott kümmert sich, in der Bibel steht, Gott kümmert sich um die Haupthaare. Wissen Sie das? Steht doch in der Bibel? Er weiß, die Haupthaare zu zählen. Glauben Sie das? Er hat nämlich auch gesagt, er zählt die Sperlinge alle, er zählt die Haupthaare und glaubt denn ihr, dass ihr nicht mehr seid als das? Kennen Sie den Satz? Steht das in der Bibel? Haben Sie schon mal gelesen, ja? Ich kann Sie nachher sagen, wo es steht. Jedenfalls, Gott kümmert sich um solche Sachen. Und ich mache viele Freizeiten oder jedes Jahr ein oder zwei und ich fahre seit vielen Jahren Ski. Und das ist immer so eine schöne Sache, weil man eine Gruppe Ski fährt. Und dann fährt man zusammen und dann, meistens sind junge Männer dabei, das ist so ein bisschen die Preisklasse, wo ich immer mich anhänge, so gerade noch. Und dann ist einmal Spaß dabei, da fährt man Schuss und macht Dummheiten, ne? So Kleinigkeiten. Und dann sind wir da hochgefahren, dreimal umgestiegen, ganz oben. Wissen Sie, die Lifts muss man umsteigen, bis man ganz oben ist. Und es war herrliches, strahlendes Wetter. Und ich steige oben aus, der Schnee blendet mich. Und ich fasse nach meiner, will meine Sonnenbrille nehmen. Meine Sonnenbrille ist nicht mehr da. Und die Augen taten weh. Und wissen Sie, da habe ich so ein bisschen vor mir rumgeeiert und gesagt, ah Mensch, jetzt habe ich meine Sonnenbrille nicht, was mache ich bloß und so, ne? Und dann habe ich es abgehakt und dachte, ach, Sonnenbrille, 5 Euro, da kaufe ich mir eine neue da unten. Ne? Bin dann so runtergefahren, als wir ganz unten am Lift waren, so 20 Minuten später, unten wieder. Wir stehen wieder am Lift und der Erste in unserer Gruppe, der schnallt sich von seinen Skien los, rennt an eine vorbeifahrende Kabine und holt meine Brille raus. Da sage ich, das gibt's nicht, das gibt es nicht. Und dann sagte er von den zwei Jungs, einer sagte, ja, aber ich habe ja, als du oben warst, habe ich gebetet, dass wir die Brille wiederfinden. Ne? Und ein anderer sagte, ich auch. Und ich hatte nicht gebetet. Beten Sie für eine Sonnenbrille, wenn Sie die verlieren? Naja, ich habe die Bibelarbeiten gehalten, aber nicht gebetet. Und als der aus dem Lift kam, mir die Brille gab, sagte er, weißt du was, als wir hochgefahren sind, habe ich noch gedacht, vielleicht vergisst ja jemand etwas in der Gondel. Ich merke mir mal die Nummer der Kabine. Und als wir unten waren, fährt genau diese Kabine vorbei. Er geht rein und holt meine Brille raus. Zufall, oder? Also ich kann mal sagen, zwei zumindest haben gebetet. Zwei. Ich nicht, aber zwei. Und ich weiß seither, dass Gott auch auf Sonnenbrillen Acht hat, wenn nötig. 5 Euro, diese Beträge, ich will Ihnen das nur sagen, wenn Sie meinen, Gott sorgt sich nicht um Sie. Er sorgt sich um die Kleinigkeiten Ihres Lebens, er weiß das. Ihr werdet meine Zeugen sein, heute Morgen bin ich Zeuge, ich sage Ihnen das. Glauben Sie mir das? Nehmen Sie mir es ab? Ich habe die Zeugen dafür, ich kann Ihnen das sagen. Jetzt gibt es viele Sachen, die Sie erzählen könnten, nicht um sich wichtig zu machen, sondern zu sagen, Gott ist die Größe meines Lebens. Er lebt. Gottes Kraft? Bitteschön? Ja, bitte. Ja, und da bin ich schnell am Schluss jetzt. Da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Und ganz Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Das heißt, lasst keinen Ort aus. Ihr in Honhorst, ihr seid dafür verantwortlich, kann doch nicht sein, dass der Gero und der Jürgen Wiegel alleine verantwortlich sind, dass das Evangelium in die Leute kommt, oder? Das kann doch gar nicht angehen. Das müssen doch Sie machen und alle, die Jesus kennen, Zeugen sein. Einfach davon reden, wie Gott im Alltag da ist. Mehr brauchen Sie nicht. Dann merken die Leute, hey, da ist ja ein Vater, der sorgt sich für mich. In Jerusalem, in Hohenhorst, sagen wir mal in Haste und Bad Nenndorf, das ist dann vielleicht Judäa, oder? Ja? Oder wenn Sie wollen, Samarien, dann ist das noch Niedersachsen, wenn Sie da viel unterwegs sind. Und schließlich auch bis an die Enden der Erde. Da war ich auch einer von denen. Ich war bis an den Enden der Erde. Zum Schluss. Neuguinea, wenn Sie auf die Landkarte gucken, das ist ja da, wo alles aufhört, wo dann nur noch der große Pazifische Ozean ist. Und da waren viele kleine Inseln und oft war ich unterwegs, hat man sich ein Boot gesetzt, man fährt einfach einen Horizont am Wasser. Man fährt eine Weile, auf einmal, wenn man in der richtigen Richtung ist, dann kommt ein Punkt aus dem Wasser und wenn man weiterfährt, dann merkt man plötzlich, das wird immer höher, größer, ist eine Insel. Und dann kommen da Inseln zum Vorschein, also ich sag mal, die kleinste Insel, die ich kannte, die war mit 53 Leuten bewohnt, 53 Leute. Komme ich dahin und dann entdecke ich dort Leute, die kennen Jesus. Bis an die Enden der Erde. Erstaunlich, das erstaunt mich immer wieder. Sie können hinfahren, wo Sie wollen. Sie werden entdecken, es gibt Zeugen. Es hat Zeugen gegeben, die haben es weitergesagt und es ist geschehen bis an die Enden der Erde. Die größte Familie ist die Gottesfamilie in der Welt. Und es ist schön, dass Sie und ich dazugehören dürfen. Und sind Sie mit Freude, mit Dankbarkeit, soll ich sagen, mit Stolz? Nein, mit Dankbarkeit. Und leben Sie Ihren Glauben fröhlich als Zeugen, die von Gott reden, als authentischen Menschen, die ihn kennen. Amen.